Wer von euch liebt Gärten? Gärten. Ja, die meisten von euch lieben Gärten. Gell? Gärten. Ja, die Gärte ist auch da. Ja. Zwei Gärte sagen wir heute. Aber es geht auch um die Gärten mit Ä. Ja. Also ich liebe auch Gärten. Gell? Seit 7 Jahren habe ich Haus, da ist auch ein eigener Garten. Aber was ich besonders gern mag, sind so diese englischen Gärten. Ja. Die meisten haben noch so ein schönes Schloss dabei, was super schön gepflegt ist, ein schönes Anwesen. Ich kann mich noch erinnern an meine Verlobungszeit mit der Claudia. Da waren wir sogar in Irland, Nordirland, sind wir umhergereist und ja, haben einige Gärten besucht, schöne Gebäude. Und ja, ich weiß nicht, warum Gärten so beliebt sind, was so fasziniert. Ich denke, es hat wahrscheinlich auch mit der Farbe Grün zu tun, die sehr beruhigend wirkt. Das ganze Ambiente. Gärten haben ein ganz besonderes Ambiente und manche haben sogar so einen Irrgarten dabei. Ja. Aber grundsätzlich sorgen Gärten für Geborgenheit und Ruhe. Sie geben einen gewissen Wohlfühlcharakter. Das ist auch der Grund, warum in Gärten auch immer wieder Feste gefeiert werden. Ja. Wer war noch nicht bei einem schönen Gartenfest dabei? Ja. Ich war als Kind schon sehr gerne in Parks und in Alleen, also Bäume und Gärten haben es mir von Kind auf schon angetan. Gärten sind irgendwie ein Ort des Vertrauens, ein Ort, wo man auftanken kann, wo man die Natur genießen kann. Viele sprechen davon, man wird eins mit der Natur. Ja, so weit würde jetzt nicht gehen. Wir sind schon individuelle Persönlichkeiten nach wie vor. Aber man geht schon in der Natur auf, man fühlt sich einfach wohl. Das Schöne auch an Gärten ist, wenn sie Bäume haben oder Sträucher, dass man auch dort versorgt wird durch die Früchte. Und die kann man dann genießen. Ja, aber damit Gärten schön sind, brauchen sie ja einiges, oder? Ja, die brauchen sehr viel Pflege, ja, und dadurch auch sehr viel Zeit und ja, bezüglich Pflege, da brauchen sie auch ein gutes Händchen, ja, dafür. Und was Gärten noch brauchen, ist der Schutz vor Schädlingen. Insgesamt kann man sagen, dass ein Garten so eine Art Oase ist. Ja, so würde ich es mal bezeichnen. Eine Art Oase, wo man versorgt wird und wo man sich wohl fühlt. Ja. Warum erzähle ich jetzt so viel über Gärten? Ja, ich bin eigentlich nicht so der Gärtner-Typ. Ja, ich mache zwar, ich genieße gern den Garten, aber bin weniger der, so super ist im Kultivieren des Gartens. Ja. Aber auch da lernt man dazu. Ja. Und warum ich über den Garten jetzt so viel gesagt habe, ist, weil es auch heute in dem Bibeltext um einen Garten geht. Gärten sind ja ganz ein beliebtes Thema im Wort Gottes. Wir wissen, die Erschaffung des Menschen, der erste Ort, wo er war, war ein Garten, der Garten Eden, auch der Ort, wo der Sündenfall stattgefunden hat. Wir wissen in der Ewigkeit, also von 1. Mose bis Offenbarung, schließt sich der Kreis wieder. Wir werden im Himmel auch einen neuen Garten erleben mit Bäumen, wo wir dann auch Früchte ernten dürfen zu unserer Heilung. Das wird in der Ewigkeit sein. Und ein weiterer Garten, der, sage ich, eine zentrale Rolle auch in der Heilsgeschichte gespielt hat oder zumindest in dem Drumherum des Geschehens, um den geht es heute. Und da wollen wir die Bibel aufschlagen gemeinsam und aus Johannes Kapitel 18 heute lesen. Johannes Kapitel 18, die ersten 11 Verse für alle, die mitlesen möchten. Als Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Bach Kidron, wo ein Garten war, in den er hineinging, er und seine Jünger. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, wusste den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammen war. Als nun Judas die Schar und von den Hohenpriestern und Pharisäern Diener genommen hatte, kommt er dahin mit Leuchten und Fackeln und Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, den Nazaräer. Er spricht zu ihnen: Ich bin's. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, stand bei ihnen. Als er nun zu ihnen sagte: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie wieder: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus, den Nazaräer. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Damit das Wort erfüllt würde, das er sprach: Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Simon Petrus nun, der ein Schwert hatte, zog es und schlug den Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide. Den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken? Ich bete noch. Danke, lieber Vater, für dein Wort, was wir vor uns haben, für deine Evangelien, für das Evangelium schlechthin, dass du für uns in die Welt gekommen bist, um für uns zu sterben, um uns Leben zu schenken. Wir danken dir, dass wir dein Wort heute betrachten dürfen, ganz neu, und wollen dir bitten, dass du uns die Augen jetzt für diesen Text öffnest. Amen. Da geht es um den Garten, was ich vorhin kurz angesprochen habe. Und ich möchte meine drei Punkte so aufbauen zu dem Thema Garten. Man muss zwar vom Bild her manchmal ein bisschen den Sprung schaffen, jeder Vergleich, jedes Bild hinkt ein bisschen. Trotzdem die erste Überschrift: Pflege deinen Garten. Garten in dem Sinne einer geistlichen Oase, sage ich jetzt mal. Also wenn man physische Oase, Garten, aber jetzt in diesem Sinne eine geistliche Oase. Pflege deinen Garten. Woher kommt Jesus mit seinen Jüngern? Die Kapitel zuvor haben wir gesehen, die einzelnen Szenen in dem Obersaal in Jerusalem, wo sie waren, wo sie ja das letzte Abendmahl noch gefeiert haben. In Kapitel 17 geht es um das hohe priesterliche Gebet. Und nachdem diese Szene abgeschlossen ist, in Johannes 17, geht Jesus von Jerusalem, von diesem Obersaal mit den Jüngern. Sie gehen durch das Tal Kidron und sie kommen zu dem gegenüberliegenden Berg, der sich Ölberg nennt. Und bei diesem Ölberg, welcher östlich von Jerusalem ist, befindet sich dieser Garten Gethsemane. Steht zwar nicht in dem Text, aber in den anderen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, also den sogenannten Synoptikern, lesen wir davon, dass es sich hier um den Garten Gethsemane handelt. Ja, wir wissen auch, dass Jesus da nicht zum ersten Mal hingegangen ist, sondern dass er dort öfters mit den Jüngern war. So lesen wir das in Vers 2. Ja, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammen war. Aus Lukas 21, 37 wissen wir, dass Jesus dort am Ölberg immer wieder übernachtet hat. Eben meistens zu der Jahreszeit, zu Ostern, wo in Jerusalem eben das Passafest gefeiert wurde. Ja, was macht Jesus mit seinen Jüngern in diesem Garten? Ich glaube, genauso wie ich es vorhin in der Einleitung beschrieben habe, war der Garten dort sicher ein Ort, eine Art des Rückzuges für Jesus und seine Jünger. Jesus hat dort einfach, so wie wir das auch Sonntag für Sonntag immer tun, Gemeinschaft gepflegt mit seinen Jüngern. Gemeinschaft, wichtiges Grundelement, gemäß Apostelgeschichte 2,42, ganz wichtig unter den Christen, dass wir Gemeinschaft haben. Und er hat sie sicher auch verschiedene Dinge gelehrt. Er hat das an unterschiedlichen Orten getan, aber sicher auch in dem Garten Gethsemane. Also Gemeinschaft und Lehre. Aber Jesus hat auch selbst die Gemeinschaft mit seinem Vater immer wieder gepflegt. Wir lesen das auch in den angesprochenen synoptischen Evangelien intensiver, wo Jesus eben dreimal ins Gebet geht und er sagt, Herr oder Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er spricht aus seinen bevorstehenden Tod an. Aber er sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Also Gemeinschaft, Lehre, aber auch Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel, also sprich Gebet, eine der intensivsten Stunden, die Jesus hier mit seinem Vater im Himmel gehabt hat. Wenn wir jetzt schauen auf unseren Garten, wieder auf den physischen Garten, ich versuche da ein bisschen hin und her zu springen, ist die Frage, wie pflege ich meinen Garten? Ja, da muss ich immer wieder verschiedene Dinge tun. Ich muss den Rasen mähen, ich muss das Laub zusammenrächen, gerade jetzt im Herbst, wo die Blätter fallen. Ich muss das Laub dann entsorgen oder ich muss auch die Bäume und die Hecken schneiden. Das heißt, so ein Garten, der will gepflegt sein. Ja. Und genauso ist es auch der geistliche Garten, diese Oase, oder wenn ich das als Bild für meine Verbindung mit dem Herrn gebrauche, dann möchte das auch gepflegt sein. Und Jesus hat seine Beziehung zu Gott dem Vater gepflegt, durch Gebet. Er hat das Wort verinnerlicht gehabt, er zitiert es dann auch immer wieder im rechten Augenblick, wenn wir denken an seine Versuchung, Lukas 4, Matthäus 4, er hat sich im Wort Gottes ausgekannt, er hat es verinnerlicht, aber nicht nur das, er hat es vor allem gelebt. Und in Kolosser 3, 16 ist auch die Aufforderung an uns, wir sollen das Wort Gottes reichlich in uns wohnen lassen. Das heißt, wir sollen als Kinder Gottes auch im Wort Gottes zu Hause sein. Pflege deinen Garten. Was bedeutet das jetzt für uns persönlich oder wie pflegen wir den Garten? Angefangen von der klassischen stillen Zeit, indem wir Zeit im Wort Gottes verbringen, mit dem Herrn beten. Aber das muss ich nicht nur zu Hause in den vier Wänden tun. Ich gehe immer wieder mal gern hinaus, da wo ich wohne, am Trauboden. Da kann man so ein kleines Wegerle gehen zum Fluss da hinten, wo da der Fluss dann rauscht, wo man auch in der Natur ist. Das mache ich gern. Und ja, und bei so einem Spaziergang, dann sage ich Gott auch immer wieder meine Gedanken, was mir am Herzen liegt, wo ich meine Probleme und Nöte habe, aber auch wofür ich ihm danke. Ja? Für meine Familie, für meine liebe Frau, für meine Kinder, gleichzeitig auch verbunden immer mit Anliegen. Und ja, wichtig ist, dass wir einfach die Gemeinschaft mit unserem Herrn, mit Gott dem Vater pflegen. Eine andere Variante, die ich auch gern habe, meine Gitarre, die ihr da seht, das steht bei mir immer im Büro, auch ganz offen, nicht verpackt, sondern wie sie da steht. Und ich arbeite immer viel am Computer und dann schaue ich mal links um mich, also in dem Fall jetzt rechts, dann sehe ich meine Gitarre und ja, dann schnappe ich mir die einmal und spiele dann einige Lieder dazwischen. Der Computer hat den Vorteil, dass ich da gleich Zugang zu YouTube habe und dann ja, gibt es ja alle möglichen Lobpreislieder online und dann schalte ich was ein und dann spiele ich dazu. Und das ist dann auch erbaulich und auch eine Form der Anbetung und des Lobpreises. Ja. Also das braucht man auch nicht stundenlang machen, kann man natürlich gern, aber zwischendrin einmal 10 Minuten und so, das erhebt dann wieder die Seele. Ja, für jeden schaut es anders aus. Pflege deinen Garten. Der zweite Punkt, den ich heute machen möchte, beschütze deinen Garten. Wie ich schon gesagt habe, Gemeinschaft mit Gott ist sehr wichtig für uns. Aber es gibt mindestens einen, der diese Gemeinschaft zwischen uns und dem Herrn immer wieder stören möchte. Ja. Das ist der Feind. Vorsicht, Feind. Also der Teufel und natürlich seine Beamten, die wir jetzt nicht näher ausführen müssen, aber der Feind verwendet da unterschiedliche Personen, um gegen uns zu arbeiten. Ja, und natürlich auch die gefallenen Engel. Vorsicht, Feind. Und der Feind möchte in unseren Garten eindringen und Dinge zerstören und er fordert uns immer wieder heraus. Hier in diesem Text lesen wir auch vom Feind in der Form des Judas. Das Traurige ist ja, dass Judas für über 3 Jahre ein treuer Wegbegleiter war von Jesus, aber er war mit dem Herzen nie wirklich dabei, und wir lesen, dass sich das Herz immer weiter von Jesus abgewandt hat, und die Bibel sagt dann dezidiert, dass der Satan in das Herz von Judas fuhr. Also der Feind dringt hier ein. Bezeichnet ist er die Tageszeit, wann der Judas da kommt, nämlich in der Dunkelheit. Ja. Und er kommt hier mit einer riesengroßen Schar von Soldaten und den Knechten des Hohenpriesters. Wenn da steht der Ausdruck Schar, da ist eine römische Kohorte gemeint. Weiß jemand, wie viele Personen das waren? Hat jemand da Ahnung? Ja, gut geraten, ein bisschen mehr. Nein? 60. Noch mehr? Wer bittet mehr? Es sind 600 Personen. Das ist eine Kohorte. Wir wissen jetzt nicht bildlich, ob der alle mit dabei war, aber es war zumindest das, was ihm zur Verfügung gestanden ist. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. 600 Personen, wenn ich da jetzt mal so Blick, wir sind da vielleicht 50. 600 ist ungefähr so die Zahl, wenn Kiefer zu Weihnachten das Musical macht, dann sind wir bei 400 bis 600 oder so. Also stellt euch einen vollen Stadtsaal vor. Und die kommen da jetzt in Dunkelheit mit Fackeln, Waffen, Schwerter und nehmen Jesus, den schwer bewaffneten Jesus, da fest. Ja. Ironisch gesprochen. Und so kommt der Feind, und wir können sagen, er zerstört diese Idylle, die Jesus zuvor mit seinen Jüngern erlebt hat. Ja, er zerstört diese Idylle, aber nicht die Idylle von Jesus, weil Jesus hat Bescheid gewusst, was ihm widerfahren wird, und er war innerlich darauf vorbereitet. In Johannes 10, 17 bis 18 sagt er: Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wieder zu nehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Also Jesus war darauf eingestellt, und er hat ja immer wieder vorausschauend mit den Jüngern über seinen Tod gesprochen. Wenngleich er doch einen Kampf durchgemacht hat. Ja. Im Gebet lesen wir, er hat Gott, seinen Vater, mehrmals gebeten: Wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber gleichzeitig mit dem Nachsatz: Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber es war trotzdem ein Kampf für ihn, dass der Schweiß von ihm runtergetropft ist wie große Blutstropfen, so lesen wir im Matthäus-Evangelium. Aber die Idylle der Jünger war sicher gestört, um nicht zu sagen, sie ist zerplatzt. Denn die Jünger haben nicht begriffen, was da abgeht in dem Moment. Abgesehen davon, dass sie ja geschlafen haben. Kein Wunder, es war nachts. Einige davon, 3, den engsten Kreis, Johannes, Jakobus und Petrus, hat Jesus noch weiter zu sich genommen als engeren Kreis und hat gebetet, oder sie gebeten, dass sie mit ihm wachen. Der Bitte sind sie nicht wirklich nachgekommen, weil immer, wenn Jesus gebetet hat und er zugekommen ist, hat er sie schlafend vorgefunden, das Ganze 3-mal. Ja, und jetzt muss man sich dieses Drama und diese Ironie vorstellen, wie ich schon gesagt habe: Judas kommt da mit 600 Mann hoch. Auf der anderen Seite steht ihnen Jesus alleine gegenüber, unbewaffnet. Die Jünger haben geschlafen, wie bereits gesagt. Und trotzdem ist das Interessante, wenn wir den Text da lesen, wer ist derjenige, der dann den Ton angibt? Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Ja, also er geht aktiv auf die Schar zu und er stellt die erste Frage. Ja, es gibt einen Spruch: Wer fragt, der führt. Sie antworteten ihm: Jesus, den Nazaräer. Er spricht zu ihnen: Ich bin's. Aber auch Judas, der ein Überlieferte, stand bei ihnen. Als er nun zu ihnen sagte: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie wieder: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus den Nazaräer. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Also ganz klar, Jesus gibt den Ton an, und auch wenn er derjenige ist, der da gefangen genommen wird, sehen wir trotzdem, er steht da souverän drüber und er hat alles in seiner Hand. Auch diese Situation, wo er in Kürze der Gefangene ist. Jesus hätte ja in dieser Situation auch fliehen können, ja, so wie es die Jünger dann auch getan haben. Lesen wir in Markus 14, 50. Aber stattdessen stellt er sich dieser Situation. Den inneren Kampf hat er davor schon erledigt, im Zwiegespräch mit seinem Vater. Und da sehen wir auch ganz klar, Jesus war kein Roboter, sondern er war Mensch mit Gefühlen, mit Empfindungen. Und er hatte ja seinem Vater gegenüber geäußert. Und der Kampf hat sich abgespielt. Und deshalb lesen wir im Philipperbrief, er lernte den Gehorsam. Ja. Das ist etwas, was Jesus lernen hat müssen. Es war nicht etwas, was er von Anfang an gehabt hat, sondern Jesus war ein Mensch wie du und ich. Ja. Lukas Evangelium wird das klar beschrieben. Hat auch Windeln gehabt und hat viele Dinge lernen müssen. Also Handwerk und auch den Gehorsam. Und er sagt da mehrmals, ich bin's, ja. Ich bin's, den ihr sucht. Ja. Dieses Ich bin's findet man bereits in 2. Mose Kapitel 3 bei der Berufung Mose, wo Gott sich dann dem Mose vorstellt. Ja, wer bist denn du? Sag mal deinen Namen. Und Gott sagt, ich bin, der ich bin. Ja. Der ewig Seiende, der von Ewigkeit zu Ewigkeit existiert. Und wir finden dieses Ich bin auch im ganzen Johannesevangelium, ja, die 7 Ich bin-Worte. Ja, der gute Hirte, der Weinstock und so weiter. Und als Jesus das ausspricht, ich bin, selber sie fragen ja, wen sucht ihr? Ja, wir suchen Jesus den Nazaräer, ja, und er sagt, ich bin's. Die Reaktion ist, sie weichen zurück, und nicht nur das, sie fallen sogar nieder. Das heißt, in diesen Worten, ich bin's, steckt die Macht und Autorität von Jesus drinnen. Er ist nicht jemand, der sich da wehmütig jetzt gefangen nehmen lässt, sondern, wie gesagt, er führt auch in dieser Situation das Gespräch und sagt, ich bin's, sondern er sagt, nehmt's mich und lasst die Jünger gehen, lasst die anderen gehen. Beschütze deinen Garten, habe ich gesagt. Und da kommt eben dieses Beschützen zum Tragen, ja. Der Garten, den Jesus da beschützt, ist nicht nur, sage ich, die geistliche Gemeinschaft mit seinem Vater, sondern auch die Personen, für die er da Verantwortung übernimmt. Und das sind seine Jünger, seine Gefolgen für die letzten 3,5 Jahre. Wenn ihr mich sucht, lasst diese gehen. Hinsichtlich der Jünger hatte Jesus von Anfang an nur im Sinn, dass er sie beschützt in dieser Situation. Sowohl physisch, ja, aber dann auch vor allem geistlich. Weil es war wichtig, dass Jesus für sie stirbt als Opferlamm, damit seine Jünger geistlich gerettet werden können. Und in der Folge natürlich später das Werk Jesu fortsetzen haben können. Und die Jünger, die da geschlafen haben, ja, gepennt haben, ja, verängstigt waren, sind dann die, die nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu unerschrocken das Evangelium verkünden und in alle Welt hinausgehen und wo dann Gemeinde gebaut wird. Ja, die Anwendung für uns, wie schütze ich meinen persönlichen Garten, ist auch die Frage, die jeder von uns sich selbst beantworten muss. Die Frage ist, welche Priorität haben geistliche Prinzipien in meinem Leben, wenn es um Entscheidungen geht. Jesus ist da vor einer Entscheidung gestanden. Wie gesagt, er hätte davonlaufen können, aber er läuft nicht davon, er stellt sich dieser Herausforderung, er stellt sich dem Problem und er übernimmt Verantwortung für seine Jünger. Für wen tragen wir Verantwortung? Meine Verantwortung ist in erster Linie für meine Familie, für Frau und Kinder. Dann habe ich seit kurzer Zeit eine Verantwortung für eine Firma und Mitarbeiter. Und die Frage ist, nach welchen Prinzipien treffe ich da Entscheidungen? Lasse ich mich von geistlichen Prinzipien leiten? Lasse ich mich durch das Wort Gottes leiten? Oder versuche ich, meinem Fleisch zu dienen? Versuche ich, meinen Egoismus walten zu lassen? Die Frage muss sich jeder selbst beantworten. Aber beschütze deinen Garten. Jesus kann uns da als Vorbild dienen. Er hat sich selbst aufgeopfert für die Jünger, für uns, ist unser Diener geworden, damit wir ihm heute dienen können. Der dritte und letzte Punkt für heute: Bleib nicht nur im Garten. Oder man kann auch sagen, erhebe den Garten nicht zum Götzen, sondern höre auf den Gärtner. Gärtner, ein Bild für Gott. Das heißt, wir sollen Gottes Weg gehorsam gehen. Ganz kurz möchte ich bei diesem Punkt zwei Reaktionen beleuchten. Die natürliche Reaktion, die menschliche Reaktion anhand des Beispiels Petrus. Ja, Petrus, der dem Knecht, der hohen Priester, das Ohr abschlägt, dem Malchus, ja. Und ja, dann denkt man jetzt vielleicht, ja, wie hat der Petrus da nur können? Ja, ist ja ein Wahnsinn, was der da macht. Aber auf der anderen Seite, wie geht's uns, wenn wir bedroht werden? Ja? Wenn wir irgendeine Bedrohung im Leben erfahren, werden wir alle nervös, oder? Entweder wir laufen davon oder wir wehren uns. Ja? Hauen, zwicken, kratzen, beißen. Ja, übertrieben jetzt bildlich gesprochen, ist das, was die Kinder im Kindergarten lernen. Und bei uns im Erwachsenenalter schaut es dann halt oft anders aus. Ja? Der Verteidigungsversuch von Petrus war zwar nett gemeint, ja, es war in gewisser Hinsicht auch sehr mutig, da für Jesus einzustehen, ja, und wirklich dem nachzukommen, was er gesagt hat, ja, wenn sie alle weglaufen oder ich werde auf jeden Fall mit meinem Leben für die einstehen. Man, später wissen wir, er hat Jesus auch verleugnet. Aber da in dieser Situation, sage ich, hat er zumindest Profil bewiesen, könnte man sagen. Wenngleich auch der Gottesplan da verfehlt wurde. Der einzige Nervöse in dieser Situation hätte ja eigentlich Jesus sein müssen. Ja, weil wir wissen, einige der schwersten Stunden liegen vor ihm. Wir werden in den nächsten Predigten die restlichen Kapitel des Johannesevangeliums beleuchten, wo es eben um die Kreuzigung dann geht. Aber Jesus ist derjenige, der in dieser Situation ruhig bleibt. Jesus reagiert ganz anders. Er reagiert geistlich. Wie ich schon gesagt habe, Jesus stellt sich der Herausforderung, er stellt sich der Bedrohung und letzten Endes stellt er sich dem Leidensweg. Er stellt sich gehorsam unter den Willen Gottes. Johannes 6, 38. Denn ich bin vom Himmel herniedergekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und in Philipper 2, 8. Jesus erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Das ist die Art und Weise, wie Jesus reagiert. Er stellt sich gehorsam unter den Willen Gottes und geht den Leidensweg für uns. Und er sagt, lasst diese gehen. Das heißt, selbst in der Situation, wo es ihm wirklich an die Substanz geht, kümmert er sich um seine Schafe und legt ein gutes Wort für sie ein. So ist Jesus. Der gute Hirte legt sein Leben nieder für die Schafe. Johannes 10, Vers 11. Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter. Jesus liebt in dieser Situation seine Feinde. Er heilt das Ohr des Knechtes, der ihn gefangen nehmen soll. Wir wissen nicht genau, ob wirklich Malchus derjenige war, der Hand an Jesus gelegt hat, aber er war zumindest dabei. Aber Jesus heilt sein Ohr, was der Petrus gerade vor ein paar Sekunden ihm abgehauen hat. Und Jesus zeigt darin, wie gnädig er ist. Er liebt nicht nur seine Jünger, die ihn 3 Jahre begleitet haben, sondern er liebt auch seine Feinde. Und auch den Judas, der ihn verrät, bei Dunkelheit, auf ganz perfide Art und Weise, nämlich mit einem Kuss. Mit einem Kuss hat man seine Freunde und seine Familienmitglieder begrüßt. Und das ist die Art und Weise, wie ein 3-jähriger Weggefährte von Jesus ihn verrottet. Selbst diesen Judas, er stellt ihn zwar zur Rede, aber er beschimpft ihn nicht da, ja, wie wir das vielleicht gemacht hätten und mit ihn mit allen Schimpfwörtern bedacht hätten. Jesus stellt ihm nur eine Frage. Du verrätst deinen Meister mit einem Kuss. Wiederum, er stellt eine Frage und dadurch bringt er etwas ins Rollen und er führt das Gespräch. Und auch in dieser Situation sehen wir, dass Jesus der Lehrer ist. Er stellt dem Petrus genauso eine Frage. Es gibt ja ganz unterschiedliche Fragen. Und Petrus stellt da eine sogenannte rhetorische Frage. Den Kelch vom Vater, den der Vater für mich zugedacht hat, sollte ich den nicht trinken? Man kann die Frage ja umformulieren. Den Willen, den Gott der Vater hat und die Dinge, die er sich für mich ausgedacht hat, soll ich das nicht befolgen? Petrus, glaubst du echt, ich soll jetzt in dieser Situation ungehorsam sein und meinen eigenen Willen durchsetzen? Das ist eigentlich die Frage, was da dahinter steckt. Mit dem Fazit, selbstverständlich nicht, sondern Gottes Wille geschehe. Und so bleibt Jesus in dieser Situation nicht im Garten kleben, sage ich mal so. Die schöne Gemeinschaft, die Idylle, was ganz wichtig ist, geistliche Gemeinschaft mit Gott, mit seinen Jüngern. Er bleibt nicht nur im Garten. Er macht dann nicht den Fehler, diesen Garten, diese Gemeinschaft zum Götzen zu erheben, sondern er ist bereit, diesen Garten zu verlassen, hinauszugehen und unterm Strich Gottes Auftrag zu erfüllen. Und damit komme ich zum Abschluss. Ich wiederhole nochmal die 3 Punkte, die wir heute gehört haben. Es geht also um den Garten Gethsemane, um den Garten, den wir, wo jeder seinen eigenen persönlichen Garten hat, der Garten, der für geistliche Oase steht, für das geistliche Leben, die Gemeinschaft mit Gott, auch für unseren Auftrag, auch für Verantwortung, für geistliche Prinzipien und Prioritäten. Wir sollen diesen Garten pflegen. Wir sollen ihn auch schützen vor feindlichen Einflüssen. Aber wir sollen auch bereit sein, diesen Garten zu verlassen, in der Kraft, die wir da geschöpft haben, dann hinauszugehen und nicht den Garten zum Götzen zu erheben, sprich diesen Moment festhalten wollen, so wie es Petrus auch gemeint hat, wo sie am Berg der Verklärung waren, ja, Jesus, lass uns da 3 Hütten bauen und es ist alles super, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es gibt noch einen Auftrag für uns. Und da ist die Frage an uns, was ist in meinem Leben richtungsweisend? Sind es meine eigenen Interessen oder ist es Gottes Wille und Gottes Auftrag für uns? Geht es in meinem Leben um meine eigenen Ziele oder geht es um Gottes Plan und Gottes Ehre. Viele Dinge im Leben haben wir nicht unter Kontrolle. Und vieles läuft anders, wie wir uns das oft vorstellen. Ihr kennt alle den Spruch, ja, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Ja, komischer Spruch, kann man lange jetzt drüber nachdenken, diskutieren. Aber wir wissen, was damit gemeint ist. Wir haben die Dinge nicht im Griff. Wir haben viele Dinge im Leben nicht unter Kontrolle. Aber wir wissen einen und wir haben die Beziehung zu dem, der es hat, nämlich unser Vater im Himmel. Und ich denke ganz zum Abschluss, wir können uns immer am Beispiel von Jesus orientieren, weil er hilft uns, die Dinge in Relation zu sehen. Zum einen sehen wir am Vorbild Jesu, dass er selbst durch die schwierigsten Zeiten hindurchgegangen ist. Und er hat dort eine Verantwortung übernommen und ist den Weg des Vaters gehorsam gegangen. Und jetzt wissen wir, dass er zu Rechten Gottes sitzt und dass ihm alle Ehre zukommt. Das lesen wir im Philipperbrief, den Vers, was ich vorhin gelesen habe. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam, ja gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und dann geht es weiter, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. Ja. Und er sitzt zu Rechten Gottes und eines Tages wird jedes Knie sich vor Jesus beugen, der himmlischen, irdischen und unterirdischen. Und es gibt nicht die Höhe, wenn ich nicht davor durch das Tal durchgegangen bin. Na, wenn ich durch Probleme und schwierige Zeiten gehe, darf ich mich immer wieder daran erinnern, an das Beispiel Jesu. Und ich darf es in Relation ersetzen zu dem geistlichen Reichtum, den ich in Jesus habe. Und ganz wichtig ist ja, dass ich die Ewigkeitsperspektive nie außer Sicht verliere. Weil eines Tages ist dieses Leben vorbei. Ja. Wir sind da im Schnitt, wenn wir so schauen in die Runde, vielleicht 40, 50 Jahre alt. Ja. Das bedeutet statistisch betrachtet, dass 50% da schon überschritten sind. Manche sind ein bisschen drunter, manche sind ein bisschen drüber. Und was ist das im Vergleich zur Ewigkeit? Und der Paulus drückt es aus im Römer Kapitel 8. Ja, was sind die Leiden der gegenwärtigen Zeit im Vergleich zu dem himmlischen Reichtum, zur Herrlichkeit, die wir eines Tages erleben dürfen? Da relativiert sich wieder vieles. Ja. Deshalb den Fokus auf Gott bewahren, pflege deinen Garten, schütze deinen Garten und sei bereit, ihn auch zu verlassen und nicht zum Götzen zu erheben, sondern sei bereit, ja, den Willen Gottes zu vollbringen. Amen.